Ja, guten Morgen. Ich habe heute einen Text ausgesucht, den ich ja beim Bibellesen, über den ich gestolpert bin, und ich fand ihn so genial und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich das gerne mit euch teilen will. Und es hat sich so richtig angefühlt, wie wenn ich so einen Schatz gefunden hätte, und es war ein sehr schönes Erlebnis und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Predigt heute. Aber bevor wir so richtig jetzt in den Predigttext eintauchen, will ich euch noch ein paar Meisterleistungen der Technik präsentieren. Ich meine, in der Antike gab es viele Meisterleistungen, wo man heutzutage oft auch gar nicht mehr so richtig sagen kann, wie haben die das eigentlich gemacht? Da gibt es Menschen, die sagen, das müssen Außerirdische gemacht haben. Damals mit den Techniken, das geht ja gar nicht. So eine riesen Pyramide, solche riesen Steine aufzustellen, das waren wirklich in der damaligen Zeit wirklich Wunderwerke der Technik oder Meisterleistungen der Technik. Dann gab es aber auch so im 15. Jahrhundert Leonardo da Vinci, der so ganz viele Flugobjekte und verschiedene Sachen konstruiert hat, wo die Leute gesagt haben, boah, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Also das ist wirklich eine Meisterleistung der Technik. Also sowas kann man nur erstellen, wenn man ein großes Genie ist. Das war zur damaligen Zeit eine absolute Neuheit. Vielleicht kennt jemand dieses Bild von euch oder diese zwei Menschen. Das sind zwei Astronauten, die sind im Weltall gestrandet gewesen. Die hatten eine 8-Tage-Mission in der Raumstation und da ist dann was schiefgegangen, es gab eine Panne und im Endeffekt sind sie jetzt vor letzter Woche oder wann es war, sind sie nach 9 Monaten da auf der Weltraumstation, sind sie wieder zurückgeholt worden und sind wieder wohlauf auf der Erde. Und da dachte ich mir natürlich, klar, es gab eine Panne, aber dass es möglich ist, dass Menschen 9 Monate im Weltall überleben und dann wieder zurückgeholt werden. Also ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich finde es wirklich ja eine Meisterleistung. Naja, wer sagt, ja okay, davon lasse ich mich noch nicht beeindrucken. Vielleicht kennt ihr dieses Teleskop hier, das James Webb-Teleskop. Das schwebt auf 1,5 Millionen Kilometer Höhe im Weltall. Also wahnsinnig weit weg. Und ich weiß es nicht, ob es stimmt, auf Wikipedia stand, dass es organische Moleküle 12 Milliarden Lichtjahre entfernt entdeckt hätte. Also ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht nachprüfen, ob das wirklich stimmt, aber dieses Teleskop schaut in solche Entfernungen, die für uns normale Menschen absolut nicht mehr vorstellbar sind. Aber auch so Dinge, alltägliche Dinge wie jetzt ein Computer und ein Handy haben Mikrochips, die auch so klein und so genial konstruiert sind, dass ich auch keine Ahnung habe, wie kann man das überhaupt machen. Und auch die künstliche Intelligenz, die jetzt heutzutage damit entwickelt wird, die schreibt dir Texte, die du nicht mehr unterscheiden kannst von einem Text, den ein Mensch geschrieben hat. Wo man wirklich sagt, wow, die künstliche Intelligenz ist schon zu verwechseln mit einer menschlichen Intelligenz. Das ist ja schon fast gruselig, was die Menschen alles machen können. Das ist jetzt im Vergleich zu den anderen noch die kleinste Meisterleistung, aber es ist der tiefste Freizeitpark der Welt, der ist in Rumänien, 120 Meter unter der Erde. In einer Salzmine haben die einen Freizeitpark gemacht. Und das ist zwar keine Riesenmeisterleistung, aber es ist trotzdem, wo ich sage, wow, 120 Meter unter der Erde bauen Menschen sich Freizeitparks. Und also das ist wirklich, wo man sagt, wow, also wir Menschen, also wir können uns jetzt ruhig mal auf die Schulter klopfen, also wir haben es ja wirklich geschafft, oder? Wir haben es ja mal so richtig drauf. Also wenn jemand verstanden hat, wie das Leben läuft, dann wir Menschen. Also was wir alles schon auf die Beine gestellt haben. Ja, der Hiob, der würde vielleicht bei der Sache hier, wäre er vielleicht gar nicht so erstaunt. Mich hat es gewundert, wenn man im Buch Hiob schaut, das ist ja ein sehr altes Buch, hat vielleicht so zur Zeit Abrahams gespielt, dass der schon so genau den Bergbau beschreibt. Ich meine, der beschreibt jetzt keinen Freizeitpark, aber ich war doch erstaunt, dass der Hiob auch das Gleiche sagt, Mensch, wir Menschen haben es doch geschafft, oder? Und da will ich euch mal ein paar Verse aus dem Buch Hiob lesen. Wer sich jetzt wundert, was dieses Männchen da oben ist, es sind ein paar Kinder noch, die der Predigt folgen, und dass die Kinder besser folgen können, habe ich zu jeder Folie noch so ein Emoji gepackt. Ich lese mal den Text. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das in der Finsternis und Dunkelheit liegt. Einen Schacht bricht man von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie weit weg von den Menschen. Aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfad ist, der kein Raubvogel kennt und den das auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsengestein aus, wühlt die Berge vom Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern, und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Ich war erstaunt, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst war, dass es 11 Verse in der Bibel Zusammenhängen gibt, die über Bergbau sprechen. Mir war das nicht so bewusst davor. Aber Hiob zeigt hier, Mensch, also was der Mensch nicht alles machen kann. Also hier wird beschrieben, dass das Gold und Silber ausgegraben wird und geläutert wird, dass Eisen gewonnen wird, dass Kupfer verarbeitet werden kann. Auch haben sie Edelsteine gefunden und die Tiere, die auf dem Land so mächtig sind, die fliegen können, was wir Menschen nicht können, die haben da keine Chance, das den Menschen nachzumachen. Ein Adler kann da nicht in die Tiefen der Erde reingucken, wo die ihre Stollen haben. Und auch der Löwe hätte keine Chance, da irgendwas zu tun. Also das, was der Mensch da macht, zeigt doch nur, wie schlau und intelligent und weise sie sind. Der Mensch ist doch irgendwie der Größte. Naja, das denken viele Menschen, aber das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende. In Vers 12 steht dann, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Ja, und das ist die Frage. Und das ist eigentlich so die Frage im ganzen Kapitel 28. Die Frage, wo finde ich Weisheit? Das ist die Frage, die Hiob hier behandelt. Und jetzt durch den Bergbau, das war jetzt ein Beispiel, wo er sagt, okay, findet man Weisheit in diesen menschlichen Errungenschaften? Und er beschreibt zwar, was der Mensch schafft, aber trotzdem stellt er sich die Frage, wo ist die Weisheit? Also klar hatten diese Bergleute, hatten viel Wissen und Verstand und da steckt auch sehr viel Fachwissen dahinter. Aber echte Weisheit war das noch nicht. Viele geniale Künstler und Erfinder haben Meisterwerke konstruiert und geschaffen, aber sind doch irgendwie im Leben gescheitert. So viele von den großen Künstlern sind im Leben abgestürzt und man muss sagen, ja, die haben vielleicht gute Sachen irgendwie gemacht oder Kunstwerke erschaffen, aber wirklich weise hat es sie nicht gemacht. Also man darf erstaunliches Wissen oder Fachwissen nicht mit echter Weisheit verwechseln. Naja, was ist Weisheit dann? Das ist ja eigentlich genau die Frage hier im Vers 12. Wo finden wir Weisheit? Was ist es überhaupt? In den nächsten Versen lesen wir dann davon, wie über die Frage von Vers 12 nachgedacht wird. Also jetzt so, dieses Kapitel ist ein Nachdenken vom Hiob, wo finde ich Weisheit? Und ich lade euch ein, mit auf diese Reise mit Hiob zu gehen und mit Hiob mitzuforschen, wo finden wir die Weisheit? Er fängt jetzt an und sagt, der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben und auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topas aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen. Mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Also die Sterblichen und das Land der Lebendigen, das ist eigentlich, das sind wir Menschen. Wir sind ja die Sterblichen, die im Land der Lebendigen wohnen. Also hier sind alle unter uns lebendig. Also quasi da, wo die Menschen wohnen, bei uns Menschen, sagt Hiob, ist die Weisheit schon mal nicht zu finden. Also das ist schon mal ein sehr starkes Statement gegen alle Philosophen, Dichter, Denker und klugen Köpfe. Klar, diese schlauen Leute haben teilweise gute Gedanken und erkennen auch Prinzipien des Lebens. Also man kann schon, wenn man über das Leben nachdenkt, gewisse Dinge erkennen. Aber wenn man zum Beispiel in die Philosophie schaut, dann widersprechen sich diese Philosophen nur zu oft. Nur zu oft wird dann das, was früher gesagt wird, widerlegt und dann, ah, das hat man früher gedacht, heutzutage denkt der moderne Mensch dies und das. Nur um dann vielleicht in ein paar hundert Jahren später wieder widerlegt zu werden und sagen, nein, das war früher, so ist doch die Realität. Und man merkt, ja, die Philosophen, die Weltanschauungen haben nur einen sehr begrenzten Blick aufs Leben und sind keine absolute Weisheit. Ja, es ist ein begrenzter Blick. Und ich glaube, das ist auch so das, was uns Menschen ausmacht. Letzten Endes sind wir kleine Menschen, die eine kurze Zeit auf der Erde leben, auf einem kleinen Fleck der Erde. Und allein deswegen schon können wir Menschen nicht echte Weisheit haben, weil wir viel zu begrenzt in unserem Denken und in unserem Leben sind. Ja, die Philosophen kommen mir manchmal vor wie Blinde, die andere Blinde führen wollen. Es ist auch klar, wir Menschen sind Sterbliche und wir schaffen das nicht. Auch wenn man aber unter die Tiefe der Erde schauen würde, also da, wo jetzt die ihre Stollen reingegraben haben, auch da findet man die Weisheit nicht. Unter der Erde findet man nicht. Und wenn man jetzt das ganze Meer in seiner ganzen Masse fragen könnte, Meer und Ozean, hast du eigentlich die Weisheit? Müsste das Meer sagen, wenn es sprechen könnte? Nee, habe ich auch nicht. Keine Ahnung. Und im Vers 15 bis 19 geht es darum, dass man die Weisheit auch nicht kaufen kann. Selbst wenn man tonnenweise Silber, Gold und Edelsteine hätte, man kann Weisheit nicht kaufen. Echte Weisheit ist nicht käuflich. Das ist genau auch das, was man in dieser Welt beobachten kann. Klar, es gibt viele reiche Leute, die irgendwie clever zu Geld gekommen sind, aber das schützt einen nicht vor dummen Entscheidungen. Es gibt so viele Berichte über reiche Menschen, die dumme Entscheidungen im Leben treffen. Von daher, nein, mit Geld kann man Weisheit nicht kaufen. Eher das Gegenteil, das Geld scheint mir manchmal die reichen Menschen zu verblenden und weltfremd zu machen. Ich kann gut verstehen, dass jetzt in Vers 20 die Frage aus Vers 12 nochmal wiederholt wird. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Und dass die Frage hier nochmal kommt, heißt es, ja, wir haben das immer noch nicht beantwortet. Wir wissen immer noch nicht, wo wir Weisheit finden. Wenn wir sie weder selber entdecken können, noch irgendwie das Meer fragen können oder so, noch ja, uns sie kaufen können, wo finden wir Weisheit? Und es scheint mir doch diese Wiederholung, dass, wie wenn man es so richtig rausrufen könnte, man sucht die Weisheit, aber wo finde ich sie? Wo finde ich die Weisheit? Wo gibt es sie? Und es ist wirklich, dass Hiob hier ringt, wo gibt es die Weisheit? Und dann müssen wir weitersuchen. Also die Dinge, die wir uns jetzt angeschaut haben, die haben keine Weisheit. Deswegen suchen wir weiter. Wir haben jetzt hier auf der Erde geschaut und wenn sie hier auf der Erde nicht zu finden ist, dann muss man tiefer schauen. Hier ist jetzt vom Reich der Toten die Rede. Also der Sterbliche kennt ihren Wert nicht. Im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Also, na jetzt bin ich verrutscht, tut mir leid. Da fehlt mir eine Folie. Ich lese es euch vor. Es heißt dann danach im Vers 21, sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Jetzt kommt's, der Abgrund und der Tod sprechen, Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Also Hiob sagt da im Vers 22, der jetzt nicht hier in der Folie ist, der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Also wenn man jetzt den Tod selbst fragen könnte, Tod, weißt du eigentlich, was Weisheit ist? Dann sagt Hiob hier, also der Tod müsste eigentlich sagen, puh, also ich habe ein Gerücht von ihr gehört, also es gibt sie irgendwo, man hat es schon mal gehört, aber wo, keine Ahnung. Also versteht mich nicht falsch, das Hiob-Buch, das enthält oft sehr poetische Aussagen. Also der Vers, der lehrt nicht, dass der Tod eine Person wäre, die man fragen kann, so wie in Filmen dargestellt, so ein knochiger Mann mit irgendwie einer Robe und einer Sense in der Hand. Nee, das ist jetzt nicht das, was der Vers sagen will, sondern selbst wenn wir den Tod befragen könnten, würde er uns nicht die Weisheit geben. Und dann ist jetzt natürlich die Sache, okay, wir haben im Land der Lebendigen geschaut, bei uns finden die Weisheit nicht, wir haben den Tod gefragt und der findet die Weisheit auch nicht. Naja, das, was jetzt auf der Hand liegt, dass man Gott fragen muss. Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zu Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Also das ist jetzt wenig überraschend, echte Weisheit ist bei Gott zu finden. Denn wir Menschen, habe ich gesagt, wir haben ein sehr begrenztes Blickfeld. Aber Gott sieht alles, er sieht 100%. Er kennt alles und er weiß, wie es läuft. Ja, er kennt es nicht nur, sondern er hat es selber gemacht. Er hat die Erde geschaffen und klar, wir Menschen, wir können jetzt durch Physik und Wissenschaft, können wir die Gravitationskraft erforschen, wir können eine Masse erforschen, wir können berechnen, wie viel Wasser im Ozean ist, aber das ist noch lange nicht vergleichbar mit einem Gott, der das aus dem Nichts erschaffen hat. Wir Menschen können Dinge nur umgestalten, wir können sie verändern, aber wir können nichts erschaffen aus dem Nichts. Und deswegen, weil Gott der Schöpfer ist, weil er alles gemacht hat, deswegen kann er sagen, was eigentlich gut und richtig und weise ist. Und dann heißt es abschließend, dass Gott dem Menschen einen Tipp gibt. Der Mensch sucht verzweifelt nach Weisheit und Gott sagt, weißt du was, ich sag dir, wie du sie bekommst. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Janne, willst du eigentlich weise werden? Willst du ein weises Leben führen? Schon, ja, würde ich auch sagen. Uli Grammel, willst du weise sein? Schon, du nickst. Ja, ich glaube, wir alle wollen weise sein, oder? Klaus, willst du ein weises Leben führen? Ja, genau. Also wir alle, die wir hier drin sitzen, würden eigentlich sagen, Mensch, ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich will es weise und gut leben. Und dieser Vers, gerade der letzte Vers, den kannst du für dich wirklich so nehmen. Wenn du sagst, ja, ich will weise werden, dann sage ich dir, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Dieser Vers gilt dir ganz persönlich, wenn du sagst, ja, ich will weise leben. Fürchte Gott und lebe nach seinen Geboten. Halt dich vom Bösen fern, dann bist du ein weiser Mensch. Etwas Ähnliches lesen wir auch in den Sprüchen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wer weise werden will, muss damit anfangen, Gott zu fürchten. Aber wieso ist das so? Wieso heißt es hier nicht, die Schöpfung zu erforschen, das ist Weisheit? Oder auf die Philosophen hören, das ist Weisheit? Oder Weisheit findest du nur in dir selbst? Nee, das steht hier nicht. Hier steht, ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. oder die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Aber wieso ist das so? Wieso findet man Weisheit nur bei Gott? Ein weiser Mensch, der erkennt und überblickt die Tatsachen. Der hat einen realistischen Blick auf die Tatsachen und kann dementsprechend, weil er die Realität richtig anerkennt, überlegt er, was ist jetzt das Beste, was es zu tun gibt und handelt dementsprechend. Also wenn ich keinen richtigen Blick auf die Realität habe, kann ich unmöglich weise handeln, weil ich ja die Realität außer Augen lasse. Stellt euch mal vor, ich sage, Mensch, ich will gesund leben. Und ich bilde mir jetzt ein, dass ganz viel Schokolade essen, das wäre gesund. Und so esse ich 3-4 Tafeln Schokolade am Tag und vorm Einschlafen am besten auch noch 2. Wäre das clever? Nein. Und warum ist das nicht clever? Weil Schokolade in diesen Massen nicht gesund ist. Vielleicht ein bisschen Schokolade ist gesund für die Seele mit Sicherheit, aber Schokolade in Massen ist nicht gesund. Und selbst wenn ich jetzt mir sage, ja doch, das ist schon gesund, dann bin ich nicht weise, weil ich die Realität nicht anerkenne. Versteht ihr, was ich sagen will? Man muss die Realität richtig erkennen, um dementsprechend handeln zu können. Und wenn Gott, der Erschaffer der Universum, die größte Größe des Universums, wenn ich den außer Acht lasse, wie sollte ich dann weise leben? Wenn ein Mensch ohne Gott lebt, aber einen guten Uni-Abschluss hat, zwar ohne Gott lebt, aber in die richtigen Aktien investiert hat, ohne Gott lebt, aber einen guten Ehepartner findet und nach menschlichen Maßstäben alles im Leben richtig macht, ist er weise? Nein, weil er ohne Gott lebt. Und das wäre genau das, was Jesus auch in einem Gleichnis beschreibt. Das Gleichnis vom Kornbauern. Da heißt es, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen guten Vorrat auf viele Jahre. Habe nur Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Menschlich gesehen war dieser Bauer sehr weise, hat clever und gut gehandelt. Vielleicht würde man dann sagen, wenn er am nächsten Tag tot gefunden wird, der hatte Pech gehabt. Also er hat ja alles richtig gemacht, aber er hatte Pech gehabt. Aber nein, aus Gottes Sicht sagt der Mensch, du Narr, du Dummkopf, du Holzkopf, das war nicht richtig, das war nicht weise, nicht gut von dir. Ja, warum war es nicht gut? Weil er seine Rechnung, seine Lebensrechnung ohne Gott gemacht hat. Also wenn du heute hier sitzt und sagst, ich will mein Leben nicht verschwenden, ich will mein Leben gut und weise leben, was soll man also tun? Zum einen sagt die Bibel ganz klar, dass wir Menschen von uns aus keinen Frieden mit Gott haben. Also wenn du weise sein willst und noch keinen Frieden mit Gott geschlossen hast, dann ist das das Erste, was ich dir sagen will. Schließe Frieden mit Gott, weil das ist das größte Problem deines Lebens, dass du mit dem Schöpfer des Universums keinen Frieden hast, dass deine Sünden nicht vergeben sind. Von daher, wenn du weise werden willst, schließe Frieden mit Gott. Hast du schon Frieden mit Gott geschlossen? Frieden mit Gott schließt man laut der Bibel, indem man Jesus als seinen Herrn und Retter in seinem Leben aufnimmt und ihm um Vergebung seiner Schuld bittet. Als zweites muss man sagen, okay, wenn Gott und die Ewigkeit berücksichtigt wird, dann lebt man anders. Dann ist es absolut zweitrangig, wie viel Geld du verdienst, ob dein Fußballverein aufgestiegen ist. Dann ist eher die Frage, Gott, was ist dir wichtig? Jesus fordert uns auf, sammelt Schätze im Himmel. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Also Jesus sagt, wenn du weise sein willst, dann sammel dir nicht die Schätze auf der Erde, die sowieso vergehen. Das ist kein weises Handeln. Aber wenn du weise sein willst, sammel dir Schätze im Himmel. Ja, weil das ist das, was bleibt. Von daher, wenn du sagst, okay, ich habe schon Frieden mit Gott geschlossen, dann frage dich, wo sammle ich mir meine Schätze? Und als letztes natürlich das, was wir gefunden haben im Text, fürchte Gott, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Wenn du das tust, wenn du Gott fürchtest, dann wirst du von sehr, sehr vielen dummen Entscheidungen bewahrt bleiben. Gott hat uns in der Bibel eine super Gebrauchsanweisung fürs Leben gegeben. Und er will das Beste für uns und dementsprechend macht es absolut Sinn, danach zu leben. Wenn der Schöpfer des Universums uns eine Gebrauchsanweisung gibt, dann wäre es nur dumm, diese außer Acht zu lassen. Und es wäre nur dumm, nicht nach den Regeln und nach den Werten des Schöpfers zu leben. Die Frage war ja, wie werde ich weise oder schlau? Also wenn du ganz persönlich ohne Gott leben würdest, aber selber in der Lage wärst, eine Pyramide zu bauen, dann wärst du nicht weise. Wenn du ohne Gott lebst und geniale Konstruktionen erschaffen könntest, dann wärst du nicht weise. Wenn du ohne Gott lebst und Astronauten aus dem All retten könntest, wärst du auch nicht weise. Wenn du ohne Gott lebst und ein Teleskop auf 1,5 Millionen Kilometer Höhe aufhängen könntest, wärst du immer noch nicht weise. Wenn du ohne Gott lebst und Mikrochips verstehen und bauen könntest, wärst du immer noch nicht weise. Und wenn du mit deinen bloßen Händen einen Freizeitpark in 120 Metern Tiefe bauen könntest, wärst du nicht weise, weil du ohne Gott lebst. Ohne Gott wäre das alles umsonst. Von daher, das ist der Gedanke des Kapitels. Wir haben gesehen, Hiob hat gezeigt, ja, wie weise ist der Mensch. Er hat gezeigt, dass Weisheit nicht mit Geld zu kaufen ist, nicht im Land der Lebendigen zu finden ist, dass der Tod sie nicht hat, sondern er sagt, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Das wünsche ich uns allen. Amen.